Willkommen bei Panic to Purpose.
Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Irgendwie ist es jetzt voll ungewohnt, dass wir remote aufnehmen, obwohl wir ja eigentlich fast immer nur so aufnehmen. Aber dadurch, dass wir uns letzte Woche in echt gesehen haben, ist das wieder so, hä?
Wie funktioniert das jetzt wieder alles? Und ich hoffe übrigens, dass mein Sound okay ist, weil ich heute mal in einem anderen Raum bin, weil auf der anderen Seite der Rasen gemäht wird und keine Ahnung was, nicht alles. Deswegen, aber ja, ich hoffe, es ist okay. Werden wir dann sehen. Wenn es hier gut ist, dann kann ich immer hier machen, weil ja, es eigentlich entspannt hier auf meinem Sessel.
Aber ich muss voll dran denken, ich glaube, es ist voll lustig, so unsere Hörer und Hörerinnen denken sich so, hä, wir hören eh nichts, also was ist eigentlich euer Problem, egal wo ihr aufnehmt. Ja. Aber ja, nee, ich kenne das ja selber, also ich nehme ja eigentlich hier nur im Schlafzimmer auf, deswegen wäre es für mich jetzt auch total komisch, wenn ich jetzt ins Wohnzimmer gehen würde.
Ja, und deins ist ja auch noch größer, also das halt.
Ja.
Aber ich weiß ja auch nicht hier wegen den Wänden und so, aber ich höre es mir ja danach an. Ich schneide ja dann die Folge und dann werde ich ja sehen, wie es ist.
Sehr gut, weil man sieht ja, wir sind top vorbereitet. Ich wollte dich nämlich eigentlich später nur fragen, wer von uns schneidet jetzt eigentlich die Folge.
Mhm. Nee, das kann ich gerne machen. Und heute nämlich ist irgendwie auch so eine Folge, die wir mal in den Spotify-Kommentaren gelesen haben.
Yes.
Und deswegen haben wir auch so richtig lang darauf hingearbeitet, weil eben das Thema von euch vorgeschlagen wurde. Und heute wird es auch aus dem Grund so ein bisschen faktenreicher als sonst. Also wir machen ja eh immer so ein bisschen Remix mit unseren Folgen.
Remix!
Aber heute ist so eine Folge, genau, in der es etwas faktenreicher wird. Und in der heutigen Folge sprechen wir nämlich darüber, was Hypnose wirklich ist, wie sie im Gehirn funktioniert und, das ist der eigentlich ganz spannende Teil heute, wie sie bei ganz konkreten psychischen Erkrankungen eingesetzt wird. Bei Angst, Trauma, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, Depression, Essstörung, chronischen Schmerzen etc. Wir haben auch echte Studien, echte Zahlen, weil wir nicht wollen, dass ihr das hier alles mit so einem komischen Bauchgefühl verlasst, weil Hypnose, finde ich, kann immer so ein bisschen Hokuspokus auch sein, sondern eben ganz viel Wissen auch aus der Folge mitnehmt und ja, vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung, falls ihr das mal selbst ausprobieren wollt.
Also ich bin auch schon sehr gespannt und an dieser Stelle macht es euch einfach gemütlich, holt euch irgendwie Tee, Kaffee, einen Snack oder was auch immer ihr braucht, zum Beispiel Seeberger Mango. Die vermisse ich schmerzlich.
Beckys Lieblingssnack.
Ja, und dann würde ich sagen, let's go.
Okay, Becky, dann würde ich mal sagen, wir starten von Anfang an. Weil ich glaube, der größte Mythos, wie eben gesagt, ist, dass Hypnose bedeutet, jemand schläft oder ist auch bewusstlos und macht Dinge, ja, so ein bisschen Hokuspokus-Kram, die er oder sie eigentlich nicht will.
Ja, voll. Also das ist ja schon so ein bisschen wie Hollywood, ne? Also, wie du schon gesagt hast, eine Hokuspokus, irgendwer macht was, was er eigentlich nicht will. Aber echte klinische Hypnose ist komplett anders. Also du bist tatsächlich die ganze Zeit wach. Du weißt, was passiert, aber dein Bewusstsein ist in einem veränderten Zustand, also fokussierter, offener und weniger von deinem inneren Kritiker blockiert.
Bräuchte ich dann auch auf jeden Fall. Also finde ich eine sehr gute Beschreibung, weil ich das halt selbst kenne, dass genau dieser innere Kritiker einem immer irgendwas einredet. Habe ich jetzt auch erst am Wochenende wieder gemerkt und sobald du ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass Alkohol die Lösung ist, aber ich hatte so ein bisschen Bauchkrämpfe und Bauchschmerzen und dachte so, boah, nee, was, wenn es schlimmer wird, was, wenn ich dann unterwegs bin, bla, bla, bla. Und wir waren auf so einer Weinwanderung und ein Glas Wein und es war halt vergessen. Und deswegen, also dieser innere Kritiker. Und bei Hypnose klingt das ja dann so, als wird er dann auch quasi leiser, oder?
Ja, genau. Also es ist ungefähr so, wie, kennst du diesen Zustand kurz bevor du einschläfst, also so ein Dämmerzustand, wo du noch weißt, was um dich herum passiert, aber du bist einfach so entspannt, dass Gedanken einfach so fließen können.
Ja, ist schon, passiert zwar selten, dass man das mitbekommt, aber wenn, ist es eigentlich ganz geil und es wird ja Hypnagogie-Zustand genannt. Habe ich sogar mal gegoogelt, weil ich es echt richtig faszinierend fand, was da passiert und auch das Gefühl, wie gesagt, ist schon irgendwie ganz nice.
Ja, ich würde mich fragen, ob dann so ein bisschen dieser angeheiterte Zustand nach einem Glas Wein auch dazu zählt. Wahrscheinlich nicht.
Später dann im Nachhinein.
Später, ja. Aber wie du ja schon gesagt hast, genau so ein Zustand ist ja dann Hypnose. Nur, dass dann eben ein Therapeut oder eine Therapeutin dich eben auch dabei begleiten und dann ganz gezielt mit dir arbeiten können. Und zum Beispiel neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass im Hypnosezustand das dorsale, anteriore, cinguläre Cortex, also ganz kurz DACC, sorry hier schon mal für diese ganzen Fachbegriffe, aber unser mentaler Konfliktdetektor einfach signifikant weniger aktiv ist. Also so wie du gesagt hast, das ist so ein bisschen leiser, also dieser innere Kritiker. Und gleichzeitig steigt dann aber die Konnektivität zwischen dem präfrontalen Kortex, also dem bewussten Denken, und der Insula, also der Körperwahrnehmung. Und genau das ermöglicht dann eben so eine tiefe Körper-Geist-Integration. Und man sieht tatsächlich auch medizinisch, also ne, wenn man zum Beispiel mal ein EEG macht, dass eine Hypnose eine messbare Veränderung zeigt. Also es gibt dann erhöhte Theta-Wellen. Also ihr kennt ja alle so ein bisschen diese, ja, diese Zettelchen, die man ne, nach so einem EEG bekommt. Das sind dann immer ganz schöne Wellen oder eben keine Wellen. Und diese Wellen sind dann eben in dem Zustand erhöht, wie in einem Meditationszustand. Und ca. 10-15% der Menschen sind hochsuggestibel und 20% weniger suggestibel. Die Mehrheit liegt dazwischen. Das heißt, die Hypnose wirkt bei den meisten Menschen auch immer nur in einem gewissen Maß. Und manche, da sind wir jetzt wieder ne, bei suggestibel, falls ihr euch gerade fragt, was das ist, manche sind dafür einfach mehr anfälliger. Also mit manchen kann man einfach in der Hypnose besser arbeiten und bei manchen funktioniert es halt eher weniger.
Ja, macht auch voll Sinn. Also ich würde es auch mal gerne selbst ausprobieren tatsächlich, aber...
Echt?
Auch generell Hypnose, also ja, ich würde es schon mal machen. Ich glaube, darüber haben wir doch auch schon mal geredet.
Ja.
Da geht es ja auch viel so um Kontrollverlust, aber ich würde gerne wissen, ob ich es quasi so zulassen würde.
Ja, wobei ich glaube, boah, wenn wir schon so starke innere Kritiker haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass es uns schwerer fällt, weil wir auch schwerer in so eine Entspannung und in so eine Meditation kommen.
Ja, genau deswegen. Aber was mich auch noch beschäftigt, kannst du uns so ein paar Fakten mitbringen, so wie lange das es schon gibt? Weil ich habe so das Gefühl, dass viele denken, dass das vielleicht jetzt erst so ein bisschen eher aufkommt, vor allem in Bezug auf Therapie oder mit Therapie zusammen. Oder ob das einfach nur so ein Wellness-Ding ist, dass halt manche einfach nur behaupten, ja, ich mache das und es tut gut.
Ja, also ich muss sagen, so die ersten Berührungspunkte, also ohne für mich persönlich, aber schon Ewigkeiten in Gesprächen habe ich immer von Leuten, die rauchen, gehört oder die Flugangst haben. Also auch wirklich schon seit Jahren, vor 10 Jahren oder so, die dann gesagt haben, ja, es gibt ja auch Hypnose dagegen. Also man sieht, es ist gar nicht so ein Wellness-Ding, sondern gibt es schon sehr lange. Und vor allem Hypnose als Heilmethode hat eben wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte. Zum Beispiel Franz Anton Mesmer hat im 18. Jahrhundert dann Charcot und dann sogar auch Freud damit experimentiert. Also man sieht, das Thema war schon lange irgendwie präsent. Aber diese moderne wissenschaftliche Hypnotherapie ist relativ jung. Also für uns wahrscheinlich auch schon wieder sehr alt. Aber so ab den 1950ern mit Milton Erickson als absoluten Pionier. Und der hat nämlich buchstäblich die Art, wie wir über therapeutische Kommunikation denken, revolutioniert. Sehr empfehlenswert, wenn ihr da irgendwie zusätzlich zu unserer Folge auch noch mal tiefer einsteigen wollt. Aber das Wichtigste für heute ist, dass Hypnotherapie ein anerkanntes therapeutisches Verfahren ist. Also kein Hokuspokus, man probiert es jetzt einfach mal aus. Und in Deutschland wurde es tatsächlich auch vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie seit 2006 als wissenschaftlich fundiert anerkannt.
Ja, okay, krass. Aber das wusste ich nicht. Ist zwar schon fast 20 Jahre her, aber jetzt auch noch nicht so lang, würde ich sagen.
Weil ich finde, 20 Jahre sind auch schon noch mal ein Ding. Aber wenn man sich mal, ja, auch anguckt, ne, auch bezüglich Verhaltensmethodiken, was da immer wieder alles dazukommt und sich weiterentwickelt, wo wir ja selbst zwischen unseren Therapien schon sagen, die Methode war gut, diese Methode war okay und keine Ahnung, jemand, der jetzt vielleicht auch als Psychotherapeut anfängt, hat vielleicht auch noch mal ganz andere Methoden und Tools wie jemand, der zum Beispiel vor 20 Jahren angefangen hat,
ja, ja,
Therapeut zu sein. Voll. Aber jetzt wird es tatsächlich auch noch konkreter an. Und ich fange so ein bisschen, oder ich starte mit dem Thema, das uns, glaube ich, am meisten betrifft. Zumindest wenn ich in meinen Freundeskreis schaue oder wir eigentlich in unserem oder auch Familie so ein bisschen Angst und Angststörungen.
Ja, voll. Also statistisch gesehen ist Angst nämlich die häufigste psychische Erkrankung überhaupt. Und ich glaube, gerade für unsere Generation, also mit Social Media, Vergleichsdruck, Klimaangst, Jobunsicherheit, vor allem jetzt gerade auch die Lage, Krieg gefühlt überall, ist es halt nochmal realer, das ganze Thema.
Und ich meine, alle, die unsere Folgen hören, wissen ja, dass wir ja auch ehemalige Therapiepatienten sind, dass wir eine diagnostizierte Angststörung haben, hatten. Und ich selbst hatte ja so eine Zeit, wo einfach Angst in meinem Alltag war. Jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich sage, ich konnte jetzt nicht mehr rausgehen. Aber trotzdem so unterschwellig, dieser Druck, dieses ständige Was, wenn. Vor allem eben auch wegen meinen Panikattacken. Und ich weiß, dass ziemlich viele von euch das ja auch kennen.
Ja, voll. Und danke, dass du es auch nochmal so teilst. Also wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo ich dich interviewt habe quasi. Wenn ihr da nochmal reingehen wollt und ein bisschen mehr ja über quasi den Umgang oder das Leben mit Panikattacken, so wie es Becky erfahren hat, für sich ja hören wollt, könnt ihr da gerne nochmal suchen. Wir haben gerade keine Nummer, aber ja, schaut einfach mal in der Spotify-Liste rein. Und genau das, was du eben gerade beschrieben hast, ist Hypnose halt sehr gut erforscht, weil Angst so tief im Körpersystem sitzt und das ist halt nicht nur eine reine Gedankensache.
Mhm. Angst ist ja dann oft irgendwann so physiologisch, also körperlich, das Nervensystem reagiert und genau da kommt dann sogar Hypnose sehr gut rein, weil sie direkt in das autonome Nervensystem kann und dieses anspricht. Das heißt, sie kann entspannen, regulieren, was man so erstmal vielleicht gar nicht alleine hinkriegt.
Genau, weil wir kennen das ja, das ist ja meistens eher, fühlt sich das erstmal entweder zuerst körperlich an, dann kommen die Gedanken oder auch andersrum. Mhm. Und dann fühlt man sich eher wie in so einem Kreislauf oder wie in so einer Spirale. Und wie würde das dann so konkret ablaufen in der Therapie quasi? Also wenn jetzt jemand mit einer Panikstörung in eine Hypnotherapie geht?
Also gute Frage. In der Regel arbeitet man einfach in mehreren Schritten. Erstmal dieser Entspannungsanker, also man lernt in der Hypnose, einen Zustand tiefer Entspannung herzustellen. Und das allein ist ja schon therapeutisch. Und dann kann man in der Hypnose gezielt die Angstreaktion umschreiben. Also dem Gehirn quasi ein neues Skript für bekannte Trigger geben.
Kennt man ja, also so ein bisschen das Gehirn umprogrammieren, neu lernen. Also hatten wir beide in der Verhaltenstherapie so gemacht. Also ich finde, das hört sich richtig gut an. Ich hätte das gerne mal ausprobiert, wie das gewirkt hat. Weil ich finde auch Meditation, weil wir das vorhin auch kurz angerissen haben, also dass der Zustand so minimal sich vielleicht ähnlich anfühlt von der Gehirnstruktur. Weil ich finde, wenn man wirklich mal in so einer Hypnose drin war, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist, fühlt man einfach, wie krass entspannt das ist.
Du meinst Meditation, oder?
Genau.
Okay, ich glaube, du hast Hypnose gesagt. Deswegen war ich gerade nicht so sicher.
Ach so, sorry, ich meine, also wie entspannt Meditation sein kann.
Ja.
Aber dann halt, wenn Hypnose genauso ist, wenn man das so therapeutisch angehen kann, ne, dass man halt von dieser Entspannungsanker hat.
Ja.
Das ist halt, also hört sich richtig hilfreich an.
Ja, ich finde, es ist schon so, wie wir immer sagen, wir sind da zur Therapie gegangen, wir haben dann auch schon mal meditiert, um so in diesen Entspannen-Modus zu kommen, um einfach das Nervensystem so ein bisschen zu entlasten. Und dann hast du ja an der Lösung gearbeitet, also neue Denkmuster zu kreieren.
Genau, ja.
Und ich finde, also es hört sich jetzt einfach also viel zu schön an, um wahr zu sein. Es hört sich halt schon so einfach an, du gehst so hin, wirst entspannt, man macht die Arbeit für dich im Kopf und danach gehst du wieder nach Hause und es ist alles gut.
Ja, so easy ist es wahrscheinlich nicht, aber der Ansatz ist auf jeden Fall, klingt sehr gut.
Ja. Und wir haben ja schon gesagt, ne, auch Denkmuster etc. Und man verändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Und im Prinzip ist es ja auch so, das Gehirn ist dynamisch, es verändert sich. Das heißt, es kann immer wieder was dazukommen, auch an Denkmustern etc., an Triggern, Punkt, Punkt, Punkt. Und Hypnose nutzt genau diese Neuroplastizität. Eine Meta-Analyse aus 2019 analysierte 15 randomisierte, kontrollierte Studien. Und zwar zeigte Hypnotherapie signifikante Effekte bei der Reduktion von Angstsymptomen. Also sogar vergleichbar mit der kognitiven Verhaltenstherapie, was wir ja gemacht haben. Und bei spezifischen Phobien, wie zum Beispiel Flugangst oder Spinnenphobie, zeigen einzelne Hypnosesitzungen eine Erfolgsrate von 70-80% nach ungefähr 1-3 Sitzungen.
Ja, das finde ich schon richtig krass. Also 70-80, das ist schon hoch, ne? Dass du das
ja
dann dadurch zumindest minimieren kannst.
Also ich glaube, ich sollte das mal machen. Bei der Flugangst.
Ja.
Ey, vielleicht ist es unser Self-Experiment.
Ich finde das schon. Also, ich habe aber gerade nichts, wo ich das anwenden könnte, zum Glück. Also, wo ich jetzt wirklich sage, so, okay, ne, lass mal da reingehen. Aber das ist schon, also, vor allem bei Leuten mit Phobien, hier jetzt in dem Beispiel, und halt mit der, also, wenn wir das vergleichen mit der Verhaltenstherapie, oder auch kombinieren, ne, ist ja auch Hypnose in mehreren Studien effektiver als nur die Verhaltenstherapie. Und das Verfahren der hypnotischen Desensibilisierung gilt als wirksam für Panikstörung und soziale Angst. Also genau, hätte auch genau gepasst quasi zu Symptomen oder unseren Krankheitsbildern. Und ich finde das sehr beruhigend, um ehrlich zu sein, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass da ja schon sehr viel Evidenz dabei ist und dass trotz allem viele ja vielleicht auch vor Hypnose zurückschrecken, weil sie eben denken, das ist Hokuspokus. Habe ich auch so gedacht, aber es gibt ja klare Studien, die dafür sprechen.
Falls ihr jetzt so denkt, oh Gott, werden unsere Therapietanten jetzt auf einmal Hypnose-Tanten? Nein, uns geht es nicht darum, dass wir jetzt auch sagen, geh zu Hypnose und ersetzt klassische Therapieformen. Aber ich finde es auch interessant, weil es ist einfach wieder so ein Ergänzungswerkzeug, was man halt sich dazu in unseren schönen Toolkoffer legen könnte, ja, um das einfach zu nutzen. Und ich frage mich tatsächlich, warum das eigentlich einem nie vorgeschlagen wird.
Ja, das stimmt, hatte ich auch jetzt nicht. Aber ich denke mal auch, dass du natürlich dazu noch mal eine extra Ausbildung brauchst.
Ja, das stimmt.
Und dass es vielleicht gar nicht so viele haben. Und weißt du, wie lange so eine Sitzung dauert? Also läuft es so ähnlich ab wie in der klassischen Therapiestunde?
Ja, also relativ ähnlich. Also diese 50
Minuten?
Ja, relativ ähnlich zur normalen Therapiestunde, so zwischen 50 und 90 Minuten. Und vor allem, man braucht nicht so viele Sitzungen. Also manche Menschen erleben schon nach 3-5 Sitzungen deutliche Veränderungen, während ja, glaube ich, so der Standard irgendwie diese 18, 19 Stunden sind.
Ja, was ja sau viel ist, also eine sehr gute Erfolgsrate sozusagen, wenn man halt bedenkt, dass Leute ja auch sehr lange auf Therapieplätze warten können. Und das ist ja sehr schön, wenn man dann wirklich relativ schnell einen Erfolg sieht oder spürt.
Und da kommen wir ja tatsächlich auch zu einem wichtigen Punkt. Also vor allem in Deutschland gibt es tatsächlich noch zu wenige Hypnotherapeuten, die vor allem auch diese Kassenzulassung haben. Und das ist ja dann wieder so ein bisschen strukturelles Problem und beantwortet ja dann auch die Frage, warum wir beide während unserer, weiß ich nicht, Diagnose und alles Mögliche noch nicht einmal angeboten bekommen haben, ja, macht man eine Hypnose.
Genau. Und ich glaube auch, dass, ich weiß jetzt gar nicht, wenn man sich zum Beispiel mal damit beschäftigen würde in deiner Umgebung oder so, wie viel es da gibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, selbst wenn es seit 20 Jahren ja schon anerkannt ist, noch viel zu wenig ist. Und das ist eigentlich schade, weil es ja so viele positive hier Vorteile hat in Kombination mit den anderen Therapieformen. Aber so ist das halt leider. So ist es ja auch generell mit Therapie oder auch mit Therapeuten, dass da einfach viel zu wenig da sind.
Ja.
Und ja, jetzt am nächsten, unserem nächsten Faktenabschnitt sozusagen, kommen wir zu einem Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt und Wir sagen das auch bewusst so, weil es hier wieder um Trauma geht und PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung.
Und dazu möchte ich tatsächlich auch kurz sagen, also falls ihr gerade selbst in so einer schweren Phase seid oder in einem unverarbeiteten, dann hört einfach so zu, wie es sich für euch gut anfühlt. Und wenn ihr einfach sagt, okay, nee, ihr wollt jetzt irgendwie nicht weiterhören, dann ist das auch in Ordnung. Ihr müsst es eben nicht alles auf einmal auch annehmen und könnt zu einem späteren Zeitpunkt wieder reinhören.
Yes, genau. Und wie wir auch schon immer am Anfang sagen, in unserem Disclaimer, wir sind keine Therapeutinnen und es hier ist aus kein Ersatz für professionelle Hilfe. Aber wir möchten euch informieren und eben entstigmatisieren und vielleicht für manche von euch auch Türen öffnen, um eben anzuregen, da vielleicht mal reinzuschauen.
Und Trauma ist, also ich versuche es jetzt mal so zu erklären, wie ich es verstehe, wenn ein Erlebnis so überwältigend war, dass das Nervensystem es nicht normal verarbeiten konnte. Also es bleibt quasi stecken. Und genau das zeigt sich dann manchmal Jahre später in Flashbacks, in Körperreaktionen oder auch in Vermeidungsverhalten.
Genau, wir hatten ja schon mal vor 3 Folgen, glaube ich, auch ein Interview gehabt mit einem Traumatherapeuten. Könnt ihr euch auch sehr gerne dazu anhören. Dann nehmen wir ja sehr viele von diesen Themen auf bezüglich Trauma und wie sich das äußert. Und ich finde es auch sehr wichtig zu sagen, dass Trauma ist nicht nur ein großes Trauma, sondern es gibt auch sogenannte kleine T-Trauma. Also alles, was uns in unserer Kindheit, in Beziehungen, im Alltag nachhaltig beeinflusst hat, ohne dass wir vielleicht mal den Begriff Trauma dafür benutzt hätten.
Ja, ich finde es vor allem richtig interessant, weil, also ich war ja bei der Folge vor 3 Wochen dann nicht mit dabei und fand es aber mega interessant, da später dann noch reinzuhören. Und ich liebe ja das, wenn du dann irgendwelche coolen Interviewformate auf einmal auch ohne mich hast. Und auch da habt ihr euch ja das, also ihr, schrägstrich wir als Podcast mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt. Und ich finde dieses T-Trauma, also das kleine T, das ist so unglaublich relevant. Und genau da ist Hypnose tatsächlich besonders interessant, weil sie eben anders ansetzen kann oder auch anders ansetzt als eine klassische Gesprächstherapie.
Und wie ungefähr?
Also Gesprächstherapie ist ja klassisch eigentlich, dass du sprichst, dass du redest. Und was aber hier so ein bisschen der Knackpunkt ist, also Trauma ist ja nicht oft über Sprache zugänglich. Also das Erlebnis ist im, ja, man sagt, das sogenannten impliziten Gedächtnis gespeichert, also im Körper, in Reaktionen und eben nicht in Worten. Das heißt, wenn ich jetzt Traumapatient bin oder Patient in der Gesprächstherapie und so ein T-Trauma durchlebt habe, kann ich vielleicht auch gar nicht drüber sprechen, dementsprechend das Thema auch gar nicht angehen. Und die Hypnose kann eben das Ganze tiefer angehen und diese verschiedenen Ebenen im Körper ansprechen.
Ja, macht voll Sinn. Und wenn wir uns dann auch mal Studien dazu und Statistik anschauen, zeigt zum Beispiel eine der Stanford University aus 21, dass hochsuggestible PTBS-Patientinnen nach 5 Hypnosesitzungen eine signifikante Reduktion von Flashbacks und Symptomen erlebten. Und Hypnose wird oft mit EMDR kombiniert. Also beide Verfahren nutzen veränderte Bewusstseinszustände, um traumatische Erinnerungen eben neu zu verarbeiten. Auch die WHO erkennt EMDR und traumafokussierte, also KVT, also in dem Fall Verhaltenstherapie, als Erstlinienbehandlung für posttraumatische Belastungsstörung an. Hypnotherapie gilt als vielversprechende Ergänzung, besonders wenn andere Methoden nicht ausreichen. Also hier sind wir auch wieder bei dem Fall, dass man es natürlich dann kombiniert. Und Methoden wie Ego-State-Therapy und Screen-Technik in der Hypnotherapie sind dann speziell für Trauma entwickelt worden und gelten als sanfte und ressourcenorientierte Ansätze, was auch sehr interessant ist, weil halt einfach so viele verschiedene Therapieformen und Arten und Ansätze gibt in dem Fall.
Mhm.
Und ich finde auch genau das mit dieser Screen-Technik zum Beispiel klingt sehr so, ja, sicher und irgendwie schaut man quasi von außen auf die Erinnerung rein.
Ja, das ist so ein Kernprinzip in der traumasensiblen Hypnose. Man geht quasi nie ungeschützt in etwas Schweres oder in eine schwere Situation. Also man baut immer zuerst Ressourcen auf, also einen sicheren Ort für sich selbst, einen Anker. Und das ist dann anders als dieses Klischee, vom Auffühlen. Also ich muss auch sagen, ich glaube, das war auch so meine erste Denke, so okay, du wirst zu irgendeinem Thema hypnotisiert und wirst dann aber, also wachst dann mit so einem Trauma auf, weil du dich auf einmal vielleicht an alles Mögliche erinnern kannst. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen diese Hollywood-Denke, dieses Hollywood-Klischee.
Ja, oder auch so ein Missverständnis generell, dass halt bei Therapie vielleicht, egal welche Art man jetzt benutzt, dass das erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird. Das ist ja nicht immer zwingend so. Das kann natürlich so sein, aber es ist nicht immer so.
Ja, es unterscheidet sich ja dann tatsächlich immer. Also manchmal ja, manchmal nein. Aber gute Therapeuten und Therapeutinnen achten eben sehr auf diese Ressourcenorientierung, also so ein bisschen dieses Sicherheit schaffen und du wirst nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen.
Genau, und viele, die vielleicht auch unseren Podcast hören und manchmal so denken, oh, vielleicht habe ich das auch oder auch vielleicht Angst davor haben, sich gewisse Folgen anzuhören, also ist es auch vollkommen okay und ihr seid auch nicht alleine damit, also das ist einfach so normal, ich glaube, jeder läuft mit irgendwas rum, ich kenne eigentlich fast niemanden, der nichts hat und es betrifft halt einfach so viele Menschen.
Ja, und vor allem der erste Schritt ist ja vermeintlich für viele schwer, aber eigentlich doch so einfach und zwar dieses anzuerkennen, dass man ein Päckchen hat und dass man sich nicht damit alleine rumschlagen muss, sie nicht verstecken muss und vielleicht einfach mal mit jemandem drüber sprechen kann. Egal, ob das eine Freundin ist oder eben Therapeut, Therapeutin oder vielleicht auch mal eine Krisenhotline.
Ja, genau. Und jetzt machen wir mal weiter mit sozusagen dem nächsten Themenblock und sprechen jetzt mal über Depression und Burnout. Und das sind so zwei Wörter, finde ich, die so omnipräsent geworden sind und dass sie manchmal auch ein bisschen sehr inflationär genutzt werden. Also genauso wie man sagt, ich habe gerade eine Panikattacke oder sonst irgendwie, höre ich auch oft Leute sagen, ja, ich bin so depressiv gerade oder so. Ja, und trotzdem wird aber nicht genug darüber geredet, was sie auch wirklich irgendwie bedeuten und so weiter, ja.
Ja, weil ich finde, also Depression ist eben nicht, ne, wie du sagst, oh, ich fühle mich heute depressiv, ein bisschen traurig sein, sondern Depression ist eben eine ernsthafte Erkrankung, die das gesamte Erleben verändert. Also die Energie, das Denken, den Körper, Beziehungen. Und ich sag mal, Burnout, das ist tatsächlich dann für viele Depressionserkrankte der Vorgänger oder auch noch der Begleiter dazu.
Du musst es richtig ernst nehmen, es ist sau wichtig, weil manchmal so in unserer Generation oder auch in der Sie-Generation oder so, die leben halt schon manchmal in so einer Kultur, oder manche, nicht alle, wo Burnout halt fast so ein bisschen romantisiert wird, so ich mäßig, ich bin so busy, oder ich schlafe nur 5 Stunden, so als wäre das so, ja, so was, was du irgendwie, wo du dann krass bist, wenn du das erreicht hast, das ist eigentlich richtig schlecht.
Ja, also ich finde, das ist so ein bisschen diese Hustler-Kultur. Also ich finde, oft hat man das ja auch so ein bisschen über Boomer-Eltern, weil für die war ja auch Arbeit so das Erste. Stimmt. Und ich muss sagen, das wandelt sich ja jetzt inzwischen schon. Und ich habe tatsächlich jetzt auch schon über Social Media, also nicht von so einer Bewegung, aber tatsächlich von einem nächsten Phänomen gesehen, dass tatsächlich wir Frauen mit 30, also wir Millennials, gerade dieses Umdenken haben, wo wir echt schon strugglen und sagen, wir haben jahrelang immer gearbeitet, Karriere, das und das. Und jetzt denkt man sich so, ja, okay, eigentlich macht's das aber auch nicht das Leben aus. Also, dass das jetzt wieder so einen Switch gibt, also finde ich auch sehr interessant. Und ich meine, selbst wenn man jetzt permanent nur am Arbeiten ist und keine Ahnung, ne, ich bin so busy, ich schlaf nur wenige Stunden, dann bricht man ja irgendwann vielleicht wirklich zusammen. Und dann wird man aber sich selbst gegenüber auch noch so ungeduldig und sagt dann wieder, reiß dich zusammen. Also das ist wie so ein Teufelskreis und dann so ein Desaster.
Ja, dann kommst du erst recht so in die Krankheit rein. Und wie kommt jetzt Hypnose ins Spiel, wenn wir uns eben die Depression dann anschauen?
Da gibt es tatsächlich mehrere Ansätze. Also einer der bekanntesten Ansätze ist das Konzept der kognitiven Hypnotherapie. Die Idee ist, dass in der Hypnose eben negative Denkmuster, also dieser innere depressive Monolog bei einer Depression, gezielter angesprochen werden kann und dann eben auch umstrukturiert. Und das wäre ja dann tatsächlich im normalen Wachbewusstsein nicht so ganz möglich.
Und das heißt wieder, weil dieser innere Kritiker dann leiser ist?
Und weil man eben im hypnotischen Zustand auch leichter an positive innere Ressourcen rankommt. Also die Erinnerung an gute Zeiten, Gefühle von Sicherheit, von Stärke Und bei Depressionen sind diese Zugänge oft blockiert, also ne, wieder so vielleicht dieser innere Kritiker. Und das kannst du dann mit der Hypnose sozusagen hervorholen oder diesen Zugang so ein bisschen leichter durchbrechen.
Ja, finde ich ein sehr guter Ansatz, weil ich glaube, bei Depressionen, also was man so hört, fühlt sich das ja oft so an, als dass, also dass man halt vergisst, wie es mal war und dass es auch mal schön war oder besser war und auch besser werden kann. Und wenn man dann eben durch diese Hypnose diese Erinnerung halt wieder spüren kann, ist es ja schon sau das mächtige Instrument so dafür.
Ja, voll. Und es gibt ja vor allem dann auch noch diese körperlichen Aspekte zusätzlich zur Gedankenumprogrammierung. Und zwar tiefe Entspannung oder auch die Schlafverbesserung oder Schmerzreduktion, weil Depression sich ja eben auch körperlich äußert. Und dann hat die Person dann eben zusätzlich zu dem mentalen Themen auch noch Erschöpfung, Verspannung oder Schlafprobleme, die halt mit so einer Hypnose gelindert werden können. Und wir haben euch natürlich auch wieder ein paar Studienergebnisse mitgebracht. Und laut den Studien kann Hypnose eben den Cortisolspiegel, also das Stresshormon, messbar senken, was sich natürlich positiv auswirkt auf depressive Störungen, Schlafverbesserung oder auch Burnout. Und das finde ich schon eigentlich richtig krass. Also das hört sich ja an wie so eine Wunderpille theoretisch.
Ja, also genau, deswegen eben noch trauriger, dass es so wenig Angebot dann aktuell dafür gibt. Aber dass es halt möglich ist. Und generell Schlafverbesserungen durch Hypnose-Suggestionen sind gut belegt. Also es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass 80% mehr Tiefschlaf nach Hypnose-Suggestion besteht. Also schon eine krasse Verbesserung einfach. Und auch für Burnout als eben anerkannte Erschöpfungsdiagnose gibt es erste Evidenz für Hypnosetherapie als stressreduzierte Maßnahme. Vor allem dann auch in Kombination mit Achtsamkeit. Und ich finde halt diese Schlafstudien richtig krass, weil du halt merkst, selbst ohne Medikamente hat es schon einen krassen positiven Effekt darauf.
Und ich finde, das ist ja dann ein riesen Gamechanger für so viele Menschen. Und ich sag das jetzt auch nicht, ne? Du hast ja gerade eben das schon mit den Medikamenten gesagt, um das dann irgendwie schlecht zu machen. Die haben ja auch ihre Berechtigung. Aber hier wieder als Ergänzung oder für Menschen, die auch keine Medikamente nehmen wollen oder können, ist das halt echt einfach krass.
Ja, absolut. Und wir haben ja auch vorher schon immer so ein bisschen von so einem Werkzeugkasten geredet, den wir ja auch zum Beispiel an die Hand bekommen haben. Und auch hier gibt es ja nicht nur den einen, oder? Also es gibt ja nicht diese eine Lösung nur.
Eben. Und das ist ja vor allem eigentlich auch diese gute Nachricht, weil wir ja alle auch so verschieden sind. Und was jetzt für mich funktioniert, muss nicht für dich funktionieren und auch umgekehrt.
Ja, finde ich eine richtig wichtige Message, weil das auch so ein bisschen Druck daraus nimmt. Es gibt ja sehr viel verschiedene Angebote, Möglichkeiten, Kombinationen, von denen wir jetzt auch gesprochen haben. Und du musst halt nicht diesen einen richtigen Weg finden, sondern du kannst auch verschiedene Sachen ausprobieren. Wir sagen ja auch immer, Meditation, Journalen. Wenn es aber nichts für einen ist, dann muss man sich jetzt auch nicht dadurch zwingen.
Ja. Und zum Ende hin fast haben wir eigentlich noch zwei Bereiche, über die wir heute auch unbedingt sprechen wollen. Natürlich im Fokus mit Hypnose. Und zwar Schmerz- und Essstörungen. Weil das sind ja zum Teil so unterschiedliche Kontexte und trotzdem beide einfach so relevant.
Und fangen wir mal mit Schmerz an, weil ich das auch, aber wie auch alles vorher, echt faszinierend finde. Also Hypnose und Schmerzbehandlung ist eigentlich der Bereich, in dem sie historisch die stärkste Evidenz hat tatsächlich.
Es gibt vor allem einfach Berichte von Operationen unter Hypnose. Also ich finde, das klingt schon wie Science Fiction, aber es ist tatsächlich real, weil Hypnose die Schmerzwahrnehmung tatsächlich verändern kann. Aber ich find's krass.
Stell mal vor.
Oh Gott.
Ja, stell mal vor, Gott. Ja, wirklich. Und wie funktioniert es dann?
Ja, im Gehirn gibt es den sensorischen Input, quasi hier ist ein Reiz, und dann die Bewertung mit, das ist schmerzhaft. Und Hypnose kann diese Bewertungsebene beeinflussen. Also es ist dann nicht so, dass der Schmerz nicht existiert, aber er wird anders verarbeitet. Aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, darauf hätte ich wirklich gar keinen Bock.
Da will ich kein Versuchskaninchen sein. Aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, denn besonders für Menschen mit chronischen Schmerzen kann das ja hilfreich sein. Also die kämpfen oft damit, dass ihnen halt nicht geglaubt wird, dass der Schmerz nur psychisch ist, obwohl er halt wirklich da ist. Aber Schmerz ist immer real Und Hypnose sagt auch nicht, dass er nicht real ist.
Und zum Beispiel für Fibromyalgie, also für IBS, also Reizdarmsyndrom, das ist interessanterweise das Gebiet mit den meisten Hypnosestudien. Und für Migräne gibt es auch sehr gute Ergebnisse. Also man sieht, wir hatten jetzt hier so ein paar Symptome, wo eine Hypnose auch helfen kann, diese Schmerzen ein bisschen zu reduzieren. Ja, auch hier haben wir zum Beispiel wieder Studien mitgebracht, also jetzt beim Reizdarmsyndrom. 7 von 10 Studien zeigen signifikante Symptomreduktionen mit Hypnotherapie. Das heißt eine 70-80%ige Patientenzufriedenheit. Auch bei Fibromyalgie reduziert Hypnose in einer Studie Schmerz, Schlafstörungen und Müdigkeit stärker als physikalische Therapie. Und was ich auch einfach krass finde, auch bei chirurgischen Eingriffen dient Hypnose eben als Ergänzung zur Anästhesie, also zur Betäubung. Hypnose reduziert da Angst, auch Schmerz, Medikamentenbedarf und auch die Erholungszeit.
Ich finde auch, wenn man sich jetzt so diesen Bereich der Essstörung anschaut, haben wir Studien herausgefunden, dass bei Magersucht und Bulimie, also dass da Hypnotherapie helfen kann, das veränderte Körperbild zu adressieren, also das Kernsymptom, das da aber bei der klassischen Verhaltenstherapie nur schwer zugänglich ist. Und auch eine Pilotstudie aus 2021 zeigte, dass Hypnose beim Binge-Eating, hatten wir auch schon mal eine Folge zugemacht, die Häufigkeit von Essensanfällen um 74% reduzieren konnte.
Krass.
Also 74 ist einfach übel. Aber halt leider wirklich, also wenn das ja en masse angeboten wird, so wie viele positive Vorteile das hier gerade alles hat, ne, ist aber einfach dann wahrscheinlich ressourcentechnisch leider nicht möglich ist. Ist halt echt schade.
Ja, und ich denke ja auch dabei dann an viele, die eben mit Essstörungen kämpfen. Das ist oft ja für die Person ein sehr einsamer Kampf, weil es auch so schambesetzt ist und weil die Gesellschaft so viel Druck erzeugt rund ums Essen. Und ich finde es richtig krass, also ne, wie du schon gesagt hast, dieses 74% und auch dieses Körperbild. Ich kann mir das sehr vorstellen, weil wir sagen ja auch immer, wir müssen Denkmuster neu ordnen in der kognitiven Verhaltenstherapie. Und wenn du ja in der Hypnose quasi jetzt einen Menschen, der irgendwie denkt, der hätte jetzt mal sehr überspitzt gesagt 300 Kilo auf den Rippen, aber die Person hat eigentlich schon 40 Kilo, weil sie komplett in die Essstörung gerutscht ist oder so. Wie krass ist das, wenn du dann einfach so ein bisschen dieser Eye-Opener für die Person sein kannst und zu sagen, guck mal, so siehst du wirklich aus.
Ja, genau, um einfach so an diesen Kern eben zu kommen. Also das ist schon, hört sich alles sehr, sehr positiv an. Und ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich oder hoffentlich viele von euch neugierig gemacht. Und wir wollen jetzt auch nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben jetzt schon so viel Positives eben gesagt darüber, in wie vielen verschiedenen Krankheitsbildern es zusammenwirken kann und so weiter. Und ihr denkt euch jetzt so, cool, aber wie soll ich das jetzt finden? Also können wir jetzt nochmal so ein bisschen praktisch werden, bevor wir die Folge beenden.
Ja, unbedingt. Das ist ja so ein bisschen unser Tipps und Tricks oder halt irgendwie nochmal so konkrete Handlungsschritte. Was an dieser Sache halt schwierig ist, dass es natürlich auch leider Anbieter gibt, die Hypnose als pseudowissenschaftlich verkaufen. Naja, also hier wieder so die Frage, auch ähnlich zu dieser Coaching-Folge, die wir mal hatten. Wie erkennt man eben gute Coaches oder unseriöse Coaches, wie hier jetzt aber, wie erkenne ich gute Hypnotherapie und wie erkenne ich unseriöse Angebote?
Ja, voll. Und was sind so die Qualitätsmerkmale?
Also erstens tatsächlich ganz wichtig, Ausbildung. Also es gibt in Deutschland keine geschützte Berufsbezeichnung für Hypnotherapeut, aber es gibt anerkannte Verbände. Und die wichtigsten sind die Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie, kurz DGH, und die Milton-Erickson-Gesellschaft, auch kurz MEG. Und Therapeuten mit diesen Zertifizierungen haben auch eine fundierte Ausbildung und da könnt ihr grundsätzlich erstmal ein gutes Gefühl haben.
Genau. Und zweitens, die Person sollte grundsätzlich psychotherapeutisch ausgebildet sein, also Psychologin, Ärztin oder heilpraktisch tätig mit nachgewiesener Kompetenz. Denn Hypnose ist kein Ersatz für eine Grundausbildung in der Psychotherapie.
Ja, und natürlich gibt's auch da wieder Red Flags. Also wenn jemand krank verspricht, dein Problem in einer Sitzung zu lösen, sei kritisch. Wenn jemand sagt, dass du alles vergessen wirst, sei kritisch. Und wenn der Preis auch extremst hoch ist und eben keine Erstgespräche angeboten werden, auch hier nochmal, sei kritisch.
Ja, voll. Und viertens, Vertrauen. Also das ist das Wichtigste bei der Therapie, haben wir auch schon oft gesagt. Wenn es nicht matcht, dann sollte man weitersuchen. Es muss einfach Vertrauen da sein und einfach die richtige Basis. Die Beziehung zum Therapeuten, zur Therapeutin ist einfach komplett entscheidend, wie der Verlauf auch von eurer Therapie ist. Und wenn du dich nicht sicher fühlst, wirklich ist es voll okay, dann muss man einfach jemand anderen suchen.
Ja, und wir haben es ja ganz zu Beginn der Folge auch noch mal kurz angesprochen, wenn wir jetzt zum Thema Kassenerstattung kommen. Hypnotherapie ist in Deutschland nicht direkt als Kassenleistung abrechenbar. Aber wenn ein kassenzugelassener Therapeut eben Hypnose als Technik innerhalb anerkannter Verfahren, wie jetzt zum Beispiel die Verhaltenstherapie, verwendet oder einsetzt, ist das auch erstattungsfähig. Und das heißt, im Prinzip, ihr müsstet Hypnose selbst bezahlen und die Kosten variieren zwischen 80 und 180 Euro pro Sitzung. Natürlich je nach Qualifikation und Region, aber auch hier der Hinweis, das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Also auch da wird es wieder Unterschiede geben und auch der Preis wird sich wahrscheinlich immer wieder dynamisch verändern.
Genau, nur dass ihr so eine Hausnummer habt und wir verlinken euch nochmal auch die Links zur Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie und auch ein Krisentelefon, die Telefonseelsorge für Deutschland, ist kostenlos, 24/7. Da können wir euch auch alles in die Shownotes packen. Und jetzt sind wir auch am Ende der Folge angelangt. War sehr lang, sehr faktenreich, hoffentlich für euch wirklich hilfreich, um irgendwie mal so einen Überblick zu bekommen. Und was ich persönlich so mitnehme, ist, dass Heilung auf jeden Fall möglich ist, in allen ihren Formen, und dass wir eben nicht festsitzen in unseren Mustern, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und unser Gehirn ist auf jeden Fall plastisch, veränderbar, lernfähig. Und ja, das finde ich irgendwie voll tröstlich, dass man das so machen kann, dass es verschiedene Angebote gibt, dass auch nicht alles bei jedem funktioniert, aber irgendwie das nochmal so ein neues, spannendes Themenfeld ist, womit wir uns ohne den Podcast auch gar nicht so beschäftigt hätten. Also so bewusst wie jetzt, wenn wir es so recherchiert haben, wäre mir das gar nicht gewesen. Und deswegen helfen wir uns auch immer mit dem Podcast selbst irgendwie.
Ja, ich finde auch, wenn man sich jetzt mal anguckt, wo unsere Reise gestartet hat und wo wir jetzt auch aktuell sind und dann natürlich auch Themenwünsche von Hörern und Hörerinnen mitgegeben werden. Wir selber haben uns, glaube ich, noch nie, außer natürlich in der Therapie, zwar mit uns selbst beschäftigt, aber generell mit dem Thema Psychologie, Therapie, alternative Möglichkeiten und jetzt auch das Hypnosefeld war einfach für uns super spannend. Ja, wer weiß, wie sich das auch die nächsten Jahre noch entwickelt. Und ja, ich hoffe jetzt auch, oder wir hoffen, dass ihr wirklich auch ein bisschen neugierig geworden seid. Und wir hoffen natürlich, dass unserer Hörerin, die sich das Thema gewünscht hat, dass diese Folge irgendwie auch gefallen hat, gut ankam. Und an der Stelle, Wanni, würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab und hören uns nächste Woche.
Genau. Schickt uns gerne auch weitere Themenvorschläge und leitet die Folge weiter an Leute, wo ihr denkt, könnte hilfreich sein. Und genau, danke fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.